ARD Sounds.
I would like to thank the United States.
Ich möchte den Vereinigten Staaten danken, die uns helfen, unsere Verteidigungsfähigkeiten zu stärken, als Teil ihres unumstößlichen Engagements für unsere Sicherheit. Und den europäischen Ländern danke ich, die wiederholt die Wichtigkeit des Friedens in der Straße von Taiwan betont haben.
Peace across the Taiwan Strait.
Lai Ching-te, Präsident von Taiwan, der stark darauf hofft, dass sich beim Spitzentreffen von Chinas Xi und US-Präsident Trump übermorgen in Peking an der Militärhilfe der USA für Taiwan nichts ändern möge.
Aber zuerst hören wir aus Kiew, wie die Ukraine mit ihren Deep Strikes, also Angriffen tief drin in Russland und weit entfernt vom Schlachtfeld in der Ukraine, Putin in Bedrängnis bringt.
Und wir blicken auf einen Deal von Trump, der als halb gescheitert gelten darf. Im Gazastreifen leben die Menschen auch 7 Monate nach dem Waffenstillstand in Todesangst vor der israelischen Armee und vor der Hamas. Der Trump Peace Plan kommt nicht voran. Hallo, ich bin Christoph Tietz aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 12. Mai um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Wir hatten es ja gestern bereits. Die Ukraine hat sich natürlich zuerst notgedrungen, aber nach dem Schock des russischen Überfalls dann auch ganz bewusst zum Testlabor für den Krieg der Zukunft erklärt. Beim Besuch von Verteidigungsminister Pistorius gestern waren Drohnen das Thema.
Deutschland will kooperieren und lernen von den ukrainischen Erfahrungen im Drohnenkrieg und mit Langstreckendrohnen eine wehrtechnische Fähigkeitslücke schließen, denn so nennen sie es offiziös im Bendlerblock, wenn einem zur Selbstverteidigung ganz schlicht die richtigen Waffen fehlen. Was die Ukraine in gut 4 Jahren Krieg dazugelernt hat und dass das inzwischen zu einer echten Verbesserung der lange aussichtslos wirkenden Kriegslage der Ukraine geführt hat, das erklärt aus Kiew unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
Die Region Leningrad liegt im Nordwesten Russlands, grenzt an Finnland und Estland und ist seit einigen Wochen Frontregion. Das zumindest verkündet der Gouverneur der Region, obwohl die von Russland überfallene Ukraine hunderte Kilometer entfernt liegt. Doch seit Monaten greift die Ukraine Leningrad und weitere Regionen tief in Russland an, zerstört und beschädigt militärische Objekte und nimmt Ölraffinerien ins Visier. Der Ukraine gelinge es so, Russland deutlich zu schwächen, meint der Militärexperte Wladyslaw Selezniow. Das Vorgehen der ukrainischen Armee im Rahmen der Deep Strike-Kampagne hat ein ganz klares Ziel, die maximale Schwächung des Offensivpotenzials der russischen Besatzer. Lange war die Ukraine bei sogenannten Deep Strikes, also Angriffen tief im russischen Hinterland, von ihren westlichen Partnern abhängig, durfte mit gelieferten Waffen nicht überall angreifen, bekam den von Bundeskanzler Friedrich Merz damals noch im Wahlkampf versprochenen Taurus nie und musste auf eigene Produktion setzen. Und das mit Erfolg, wie ein selbstbewusster Michailo Fedorov, Verteidigungsminister der Ukraine, am Montag in Kiew betont. Bezüglich des Taurus haben wir mittlerweile Raketen, die eine ähnliche oder sogar größere Reichweite haben. Aber es kann nie zu viele Waffensysteme geben und wir sind immer offen dafür, mehr Waffen zu erhalten. In der Realität haben wir in diesem Bereich heute schon eine gewisse Unabhängigkeit. Wir haben alle die Angriffe auf Russland über eine Entfernung von 1500 Kilometern gesehen. Die Ukraine macht in diesem Bereich ihre Hausaufgaben. Mit 7000 Drohnen habe die Ukraine Russland allein im März 2026 angegriffen, geben unabhängige Analysten an. Damit hat die Ukraine erstmals mehr Drohnen in das Land des Angreifers geschickt als der zurück. Laut Bloomberg sei das russische Rohölverarbeitungsvolumen auf dem niedrigsten Stand seit 2009. Ukrainische Deep Strikes entwickeln zunehmend mehr Wirkung und die ukrainischen Fähigkeiten in diesem Bereich nehmen weiter zu, meint der Militärexperte Ihor Romanenko. Die ukrainische Armee und die ukrainische Rüstungsindustrie gewinnen sowohl bei Mittel- als auch bei Langstreckenfähigkeiten an Stärke. Das ist sehr wichtig. Meiner Ansicht nach sollte die Ukraine ihre Anstrengungen auf Orte konzentrieren, an denen Raketen hergestellt werden, vor allem ballistische Raketen, denn wir haben einen Mangel an Luftverteidigungsmitteln.
Antiraket. 7000 Drohnen auf Russland in einem Monat und damit mehr als aus der Gegenrichtung. Rebecca Barth hat uns über die erstaunliche Entwicklung der Ukraine bei Langstreckendrohnen erzählt.
Übermorgen kommt es zum Zusammentreffen der politischen Großmächte USA und China und das auf höchster Ebene. Trump trifft Xi in Peking, weil die USA den Iran angegriffen haben, war das eigentlich für April geplante Treffen verschoben worden. Aber der Iran-Krieg schwelt weiter. Wird das ein Thema sein, Christoph?
Davon ist auszugehen. Die fragile Waffenruhe samt doppelter Seeblockade der USA und des Iran, beides besteht ja nach wie vor. Die Hoffnung, die man vielleicht haben konnte, dass Trump vor dem China-Gipfel einen echten Schritt Richtung Frieden macht, die ist eher dahin.
Die Iraner finden ja, sie haben den USA einen vernünftigen und großzügigen Vorschlag gemacht. Trump hat nach seiner ersten Breitseite totally unacceptable nachgelegt. Der Frieden hänge am seidenen Faden, wörtlich on life support, und die Antwort des Iran sei Müll, hat Trump so gesagt.
Klingt wirklich nicht nach Frieden. Aber eine Wiederaufnahme der Kämpfe vor dem China-Besuch kann man sich auch nicht richtig vorstellen. Wobei, es gibt ja immer noch den Trump-Faktor.
Ja, wie sind denn die Vorzeichen für Trumps zweiter Gegenbesuch in Peking?
Die zwei, Trump und Xi, haben sich ja 2025 kurz nach Beginn von Trumps Handelskriegsorgie in Südkorea getroffen, in Busan. Schon Biden hatte teils heftige Zölle auf chinesischen Stahl und chinesische Autos erhoben, aber Trump hat mit seinen 10% auf alles, einer Verdoppelung auf Stahl und zuletzt Zöllen auf Lkw ein ziemliches Zollchaos angerichtet. Teils wurden die Zölle gerichtlich gekippt, teils werden sie weiter überprüft. Wie es also weitergeht, vor allem mit Stahl, seltenen Erden, Autos und Konsumgütern aus China und mit Lebensmittelexporten der USA nach China, auch das wird Thema sein. Aber vor allem steht Taiwan ganz groß als Überschrift über dem Treffen.
Warum das?
Nun, China ist der Meinung, Taiwan ist eine abtrünnige Insel und Chinas Außenminister hat nochmal klargestellt, unter Chinas Kerninteressen ist Taiwan das Kerninteresse. Die USA haben seit langer, langer Zeit eine vorsichtig abgestimmte Taiwan-Politik, das Versprechen, bei einem chinesischen Überfall militärisch zu helfen, aber auch die Nichtanerkennung Taiwans als eigener Staat. Eine feine diplomatische Regel für alle US-Präsidenten bislang, einschließlich Joe Biden: Man ist als US-Präsident nicht für die Unabhängigkeit Taiwans, aber man ist auch nicht kritisch oder gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen der Insel. Trump einen dagegen abzuringen, das wäre für Xi und für China ein riesiger diplomatischer Erfolg. China-Experte Ryan Huss vom Brookings-Institut in Washington glaubt allerdings, dass Trump sich wird zusammenreißen können.
Mein Punkt ist, dass Präsident Trump zwar nicht ausdrücklich für die taiwanesische Sache ist, er sieht Taiwan nicht durch die ideologische Brille, wie das Joe Biden getan hat, aber Trump ist absolut dagegen, schwach auszusehen. Ich glaube nicht, dass Trump nach seiner Reise nach Peking die Schlagzeile lesen will, dass er sich von Xi Jinping in Bezug auf Taiwan hat herumschubsen lassen. Das mag eine Minderheitsmeinung sein, aber ich denke, Präsident Trump wird sich wahrscheinlich durch die Diskussion über Taiwan durchlavieren und keine dramatischen, dauerhaften Änderungen an der amerikanischen Politik vornehmen, die zukünftigen Regierungen die Hände binden würden.
Okay, Christoph, das sind die verbalen Fallstricke. Ist denn bekannt, ob China auch ganz konkret auf das Teamplay der USA und Taiwans Einfluss nehmen möchte?
Experten vermuten das. Was China schon lange ein Dorn im Auge ist, sind die milliardenschweren Rüstungsgeschäfte der USA mit Taiwan. Hören wir dazu nochmal Ryan Huss.
Es gibt ein US-Waffenpaket für Taiwan, das Präsident Trump zugesagt hat. Aber es gibt ein zweites Paket. Das steckt in einem interbehördlichen Prozess innerhalb der Trump-Regierung fest. Es ist sozusagen verwaist. Und es ist sehr im Interesse von Präsident Xi, Trump zu vermitteln, dass dieses zweite Waffenpaket weiter in der Schwebe bleiben sollte.
Und was wollen die USA? Der derzeitige Deal über seltene Erden, geschlossen in Busan, also dass China den Export der wichtigen Rohstoffe erlaubt, dieser Deal hat ein Ablaufdatum. Nur bis November gilt die Lockerung der strikten Exportkontrolle. Danach würde China die Rohstoffe wieder für sich behalten. Also geht es da um eine Verlängerung. Und dann hoffen die USA auf Hilfe in der Iran-Frage. Dazu hat Außenminister Rubio neulich gesagt, China solle stärker als bislang bei dem Thema einsteigen. Die USA hoffen auf Druck aus China, weil der Volksrepublik die Blockade der Straße von Hormus als energiehungriger Welthandelschampion natürlich auch ganz und gar nicht gefällt. Bei allem Fokus auf die Straße von Hormus und Iran gerät Gaza manchmal fast in Vergessenheit. 7 Monate alt ist der Trumpsche Friedensplan für Gaza.
Puh, ja, wer erinnert sich? Natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen aus Tel Aviv, die Israels Kriege und die Besatzung im Westjordanland täglich im Blick behalten. Wie es um den Gaza-Friedensplan steht, 200 getötete Zivilisten an der sogenannten gelben Linie seit Jahresanfang im Gazastreifen, das berichtet hier Sophie von der Tann.
Also in der Pufferzone können wir nicht drehen. Das ist das von Israel kontrollierte Gebiet. Dort darf unser Team aus dem Gazastreifen nicht hin und dort können auch wir als internationale Journalisten nicht unabhängig hin. Unser Team war entlang dieser gelben Zone, also jenseits von dieser gelben Linie in dem Gebiet, wo die Mehrheit der Menschen im Gazastreifen leben, und zwar in Gaza-Stadt bei einer Familie, die nur wenige Minuten entfernt von dieser sogenannten gelben Linie lebt, und die leben dort mit ihren Taschen gepackt, ständig bereit zur Flucht, weil sie Angst haben, dass das israelische Militär vorrückt, dass diese gelben Blöcke, mit der diese gelbe Linie markiert werden soll, verrückt werden. Das hören wir immer wieder von Menschen vor Ort und das kann man auch in Satellitenbildanalysen sehen, dass diese Blöcke immer mal wieder verschoben werden. Manchmal ist es auch für die Menschen vor Ort gar nicht so ganz klar, deshalb, wo diese Linie eigentlich verläuft. Das israelische Militär schießt dort auch immer wieder, sagt, es handele sich um Verdächtige, die sich der Linie genähert haben. Laut UN-Angaben wurden seit Beginn der Waffenruhe, obwohl die Menschen vor Ort sagen, man könne das eigentlich nicht wirklich Waffenruhe nennen, wurden seitdem an dieser gelben Linie mehr als 200 Menschen getötet. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte hatte zuletzt noch mal deutlich gemacht, dass es ein Kriegsverbrechen sei, auf unbeteiligte Zivilisten zu schießen, unabhängig davon, wie nah sie an Militärzonen seien. Was wir im Moment sehen, ist eigentlich ein kompletter Stillstand, auch bei der Umsetzung dieses Trump-Plans. Im Moment haben wir eine Situation, in der der Gazastreifen mehr oder weniger zweigeteilt ist. Auf der einen Seite das israelische Militär, das diese sogenannte gelbe Zone, sogenannte Pufferzone, wie Israel das nennt, kontrolliert. Auf der anderen Seite ein Gebiet, das im Prinzip unter Kontrolle der Hamas ist. Und die kann diesen Stillstand auch für sich nutzen, um dort wieder Kräfte zu sammeln, sich zu regruppieren, wieder aufzubauen. Und eigentlich hätten laut Trump-Plan internationale Stabilisierungstruppen in den Gazastreifen reingehen sollen, auch für die Entwaffnung. Aber da war von Anfang an das große Fragezeichen, welches Land sendet seine Soldaten in so einer Situation da rein? Und das ist auch nach wie vor komplett unrealistisch. Deswegen gibt es eben Stimmen, auch hier in Israel, die sagen, deshalb müsse das israelische Militär wieder massiver angreifen. Obwohl das ja letztlich das ist, was 2 Jahre lang versucht worden war, also auf militärischem Wege die Hamas zu zerstören. Da sagen Kritiker, warum soll das jetzt funktionieren? Naja, und wenn wir uns die Lage der Menschen vor Ort anschauen, da leben mehr als 2 Millionen Menschen in diesem Stillstand, wo sich nichts an ihrer Situation eigentlich ändert. Viele, viele Menschen in Zeltlagern mit einer schlechten Versorgungslage, desaströsen Hygiene. Und sie fühlen sich in dieser Situation, dieser Perspektivlosigkeit, diesen verschiedenen Mächten einfach nur schutzlos ausgeliefert.
Israels Regierung, genauer Premier Netanyahu, hat sich zum gestrigen EU-Beschluss geäußert. Nämlich dem, jetzt neben der Hamas zum ersten Mal auch gewalttätige Siedlerextremisten aus Israel zu sanktionieren. Wörtlich hat Netanyahu Folgendes erklärt. Während Israel und die USA Europas Drecksarbeit erledigten, etwa im Iran, habe die Europäische Union ihren moralischen Bankrott offenbart, indem sie eine falsche Symmetrie zwischen israelischen Bürgern und Hamas-Terroristen herstellt. Und der rechtsextreme Minister Ben-Gvir ging noch einen Schritt weiter und bezichtigte die EU-27 geschlossen des Antisemitismus. Von der, Zitat, antisemitischen Union sei keine moralische Entscheidung zu erwarten. Der Siedlungsbau im palästinensischen Gebiet werde weitergehen, so Ben-Gvir.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Christoph Tietz aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank, Astrid, und vielen Dank fürs Zuhören.